sales.
Super spannende Frage.
Zu sagen, hey, am Ende des Tages geht es darum.
Wir werden das schaffen, das wird alles ganz wunderbar.
Wo nimmst du diesen Mut her?
Glück sind auch Spitzen, Glück sind Momente.
Muss es aber auch nicht, also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten.
Was bist du wert? Okay, das ist mal wieder ein sehr philosophischer Anfang, denn diese Frage, die kannst du in ja viele andere Fragen nochmal unterteilen, wie zum Beispiel, was bist du dir selbst wert? Wie sehen andere Menschen deinen Wert? Wie ist deine Arbeitsleistung? Welchen Wert hat diese? Welchen Wert hat deine Dienstleistung oder dein Produkt oder dein Unternehmen? Ja? Welchen Wert würdest du dem Unternehmen zuordnen? Du merkst, das sind Fragen, die sind erstmal nicht so wirklich einfach zu beantworten. Man muss sie allerdings beantworten, weil im Vertrieb muss man ja schließlich irgendwann ein Preisschild dran setzen. Und spätestens dann, ja, musst du deinem Wert einen Preis zuordnen und deinen eigenen Wert kennen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lerne Vertrieb, Verkaufen von Mensch zu Mensch. Es geht heute um das Thema Preisgestaltung oder auch Pricing genannt. Und so habe ich als Vorbereitung für diese Folge mir mal aus den letzten 100 Projekten von uns 10 rausgepickt und dort stichprobenartig geschaut, bei wie viel Unternehmen wir en passant, also ohne dass wir es beabsichtigt haben oder ohne dass das von uns gewünscht war, Preise der Produkte des Unternehmens angepasst haben. Und ja, was soll ich sagen? Es war bei 50% ungefähr. Das heißt, das Thema Pricing, richtige Preisgestaltung, ist wohl ein wichtiges Thema für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und es gibt einen gewissen Nachholbedarf diesbezüglich. Und deshalb habe ich mir den absolut passenden Gast für heute eingeladen. Er ist seit 10 Jahren Professor für allgemeine BWL an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Er hat dort die Studienleitung des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft inne. Zudem hat er über 15 Jahre Erfahrung als Berater, als Projektleiter im In- und Ausland und das in über 10 Ländern und über 50 Unternehmen. Und da kann ich gleich sagen, da sind ein paar richtig Hochkaräter dabei. Er war Director bei Simon Kucher & Partners, die ursprünglich ja auch als Pricing-Unternehmensberatung gestartet sind. Und vor allem freut es mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Frank Helsig.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Frank, was fasziniert dich eigentlich am Thema Preisgestaltung, Pricing so sehr?
Ich denke mal, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Grundsätzlich natürlich muss man ganz am Anfang anfangen und sagen, ich biete eine Leistung als Unternehmen, als Dienstleister und das ist die Gegenleistung, die ich dafür bekomme, um dann am Ende des Tages davon meine Mitarbeiter zu bezahlen, in die Zukunft zu investieren und deswegen ist es extrem wichtig, sich professionell mit dem Thema Pricing zu beschäftigen, dass man wirklich auch den Wert für seine Leistung bekommt, die man auch verdient.
Fangen wir doch mal ja ganz einfach mit ein paar Grundbegriffen an. Was genau ist Preis und was ist Wert? Ja, dass man die Sachen vielleicht mal ein bisschen auseinanderzieht.
Grundsätzlich der Wert oder vielleicht auch am Ende des Tages den Nutzen, den eine Dienstleistung oder das Unternehmen generiert, ist etwas, was man in manchen Branchen, glaube ich, gut fassen kann. Es gibt so Branchen, Automobilindustrie ist da, glaube ich, sehr stark drin. Da wird genau geguckt, das kostet so viel und dann wird das irgendwie addiert und dann kommt man quasi auf eine Art Wert, den man wirklich kalkulieren kann und dann wird vielleicht noch ein Aufschlag darauf getätigt und dann ist man irgendwie beim Preis. Das heißt, wir haben immer den einen Anker, meine Kosten. Dann das zweite ist, welchen Wert, welchen Nutzen generiere ich beim Kunden? Das kann von dieser Kosten ganz anders sich darstellen, ganz klar sich differenzieren. Und dann sind wir halt beim Kunden und da ist es quasi dann die Zahlungsbereitschaft, the willingness to pay. Und da sind wir dann halt beim Preis. Welche Zahlungsbereitschaft hat denn der Kunde für dieses Produkt zu bezahlen? Und das kann dann sehr stark von den Kosten sich abweichen. Der Wert für den Kunden kann deutlich etwas anderes sein. Und das ist immer ganz spannend zu sehen. Und wenn wir bei Dienstleistungen sind, ist diese Spanne sicherlich noch größer und immer spannender herauszufinden, was das dann ist.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist der Wert erstmal so die Grundlage, um später auch einen Preis dafür zu finden. Und der Wert, das können auf der einen Seite Kosten sein, ja. Es kann aber auch ein Mehrwert sein, also etwas, was zusätzlich noch an Nutzen, an Leistung halt hinzukommt. Also um in deinem Automobilbeispiel zu bleiben, es kann eben die Summe der Komponenten sein, die einen bestimmten Preis haben oder bestimmte Kostenstruktur haben. Es kann aber auch der Faktor X sein. Ja, also was bringt mir das alles? Also keine Ahnung, also Reputation oder Ansehen beim teuren Wagen oder besondere Geschwindigkeitsspitze oder der Komfort. Ja, also Daniel Craig hat das gleiche Auto gefahren in James Bond oder irgendwie sowas in der Art. Also irgendetwas, was für eine Zielgruppe besonders relevant ist, ja, und eine Zahlungsbereitschaft mit sich bringt. Aber bevor wir da weitermachen, möchte ich erstmal auf deinen eigenen Wert gehen, Frank, und dazu eine kleine Geschichte erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja, es war jetzt ungefähr, glaube ich, 5 Jahre ist das jetzt her. Du warst auch Pro Bono Berater für den Saarland Accelerator und da haben wir Workshops gehalten. Und ich war besonders neugierig auf deinen Workshop. Ich kannte dich ja da noch nicht und es hatte das Thema Pricing Excellence. Und du wurdest mir wärmstens von unseren Mitarbeitenden hier bei Go4Sales beworben. Ein Teil von denen sind auch ehemalige BWL-Studierende und die kannten dich aus der Vorlesung. Und ich bin da mal ganz ehrlich, ich war da etwas skeptisch, ob das so, ja, vielleicht so ein bisschen theorielastiger Workshop wird, ja, von einem Professor über Preisgestaltung. Und da war ich mir nicht so ganz sicher, weil ich uns ja so als so die Frontschweine sehe, ja, die immer so direkt am Kunden arbeiten, direkt in vorderster Front. Und ob mir da so ein Professor genügend Einblicke geben kann, so für die Praxis, da war ich so ein bisschen skeptisch, ja. Aber du hast ja einige Fans hier in meinem Unternehmen und die haben mir erklärt, nein, glaub mir, Brito, das ist bei Professor Helsig anders, der kommt aus der Praxis und der macht das anders. Na gut, also, dann bin ich halt eben in den Pricing Excellence Workshop von dir gegangen. Und du kamst rein, ja, und sympathisches Auftreten und dann allerdings PowerPoint an und 99 Folien. Und die Hörerin der Hörerin, die hier öfters zuhört, die kennt das schon, was ich von PowerPoint und anderen begleitenden Lesen-Tools so halte, nämlich gar nichts. Und ich habe mir kurz überlegt, soll ich aufstehen und gehen und sagen, ich habe mich hier im Raum geirrt, Entschuldigung, sowas in der Art. Leider kannten mich allerdings die meisten Leute im Raum, weil ich ja auch da als Pro Bono Berater tätig war. Und also konnte ich das nicht, ich konnte nicht weg und zum Glück nicht. Denn das, was dann in den nächsten 3 oder 4 Stunden kam, war eins der informativsten Inputs, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt schon seit langer Zeit nicht mehr gehabt habe. Also das war richtig, richtig gut. Immer ganz nah an der Praxis mit vielen Beispielen und die besagten 99 Folien so zusammengedampft, eine Essenz puren Wissens. Also diese Folien sind immer noch jetzt 4 bis 5 Jahre später in meiner Favoritenablage und ich hole die öfters mal raus und schaue sie mir durch, weil sie sind natürlich viel, aber sie sind halt einfach ja, geballtes Wissen. Das Einzige, es war halt kostenfrei. Also ich saß da und habe keinen einzigen Cent bezahlt. Deswegen mal eine provokante Frage an dich. Was denkst du, wie viel wäre mir dieses Wissen, ja, was ich durch dich erlangt habe, über das Pricing damals wert gewesen? Und bedenke, ich war ja damals kein ganz unbeschriebenes Blatt bezüglich Pricing. Aber was denkst du, was wäre der Wert, den ich dafür gezahlt hätte?
Da haben wir tendenziell die Preistreiberlogik. Das für mich ist immer so mehrere Schritte. Was ist mein Portfolio, was ich anbiete? Was ist meine Preismetrik, die ich habe? Wie ist meine Preishöhe? Und dann gibt es immer noch so eine Differenzierung. Also wenn du jetzt ein Schweizer Private Equity Unternehmen wärst, würde ich dir sicherlich signifikant mehr nehmen als ein nettes saarländisches Unternehmen, was hier aus der Region kommt. Deswegen, da kann man sicherlich einen Faktor 2, 3 vielleicht dazwischen setzen. Aber natürlich, wenn ich vom Impact her komme, können das natürlich mehrere Tausend, vielleicht auch mehrere Hunderttausend Euro eigentlich wert sein, dieses Produkt.
Also hätte ich a posteriori, also bevor ich hingegangen bin, ja, zu deinem Workshop, gewusst, was ich bekommen würde, dann hätte ich wahrscheinlich so, ich schätze mal so 40.000 bis 50.000 Euro gezahlt. Das wäre es mir wert gewesen.
Sehr gut, das ist eine gute Hilfe für mich. Genau, das werde ich jetzt immer verwenden. Man muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe das ja ohne Gegenleistung gemacht, diese Präsentation. Ne? Das heißt, der Preis war 0 Euro. Aber das ist tendenziell auch so ein schöner Anker. Ne? Wenn man da sagt, mein alter Chef Simon Kucher, Professor Simon, der das Unternehmen gegründet hat, sicherlich auch einen ganz anderen Preispunkt wie ich, wenn ich, sagen wir mal, mich quasi vielleicht als Berater oder sowas verkaufe, aber dann er hat natürlich auch eine unglaublich lange Erfahrung und er kann das sehr, sehr gut darsetzen, aber dann hat man auch diesen großen Preisanker im Raum und das kann ich ja jetzt mit deinen 40.000, 50.000 Euro dann auch machen, kann ich sagen, also der Pritou ist ja sicherlich einer der schlauesten Männchen, die ich kenne und der würde dafür 40.000 bis 50.000 Euro zahlen, sehr gut.
Ja, es war wirklich ein Geschenk, weil ich das Thema Pricing immer so als Kommunikationsmedium gesehen habe. Ja, also der Preis kommuniziert im Vertriebsschritt innerhalb eines Verkaufsprozesses etwas. Ja, genauso wie Akquise etwas kommuniziert, Bedarfsanalyse, also jeder Prozessschritt, Demonstration, also alles kommuniziert und auch ein Preis kommuniziert, nämlich Wertigkeit, ja, und eine bestimmte Form, was, wie die Leistung auch aussehen könnte, also die ganze Fantasie, die mit einem Preis halt auch einhergeht, was ich denn damit bekommen könnte, das ist immer so ein Kommunikationsmedium. Was du mir allerdings beigebracht hast, ist ja auch, dass es ganz klare Techniken gibt, ja, und anwendbare Methoden, nachdem man dieses Pricing halt stattfinden lässt. Und intuitiv haben wir das auch immer gemacht. Allerdings war es uns nicht bewusst. Ich hatte damals quasi die Sprache noch nicht dafür und diese Sprache hast du mir beigebracht. Und da geht es mir dann so, wie Wittgenstein sagt, dass die Grenzen einer Sprache die Grenzen der eigenen Welt sind. Ja, und sobald du die Sprache dafür lernst, dann kannst du das auch ganz anders beim Kunden halt auch plausibilisieren und verdeutlichen. Und ja, deswegen, also da vielen Dank dafür. So, kommen wir doch jetzt mal zu der Millionen-Dollar-Frage. Wie finde ich jetzt genau meinen Preis? Und vielleicht noch als zusätzlich, ich weiß ja, dass du auch sehr viel B2C-Erfahrung hast. Wie unterscheidet sich ein B2C-Pricing von einem Business-to-Business-Pricing?
Es gibt zusammen so zwei Dimensionen. Wenn man es jetzt quasi rein auf den Preis erstmal fokussiert, im ersten Schritt, muss man im ersten Schritt immer Transparenz gewinnen. Dass man sagen, wie ist denn jetzt wirklich meine Kostenstruktur? Na, da gibt es immer das schöne Beispiel, Rachte Restaurant-Tester geht in ein Restaurant und sagt dann immer, ja, wie sind denn hier die Kosten, die haben noch Personalkosten und denkst, rechnen mal ordentlich, das kann doch eigentlich, das ist doch viel zu billig hier da zum Mittagsmenü. Also die Kostenstruktur muss ich mir anschauen. Dann muss ich mir schon in einigen Branchen den Wettbewerb anschauen, so ehrlich muss man sein. Es gibt in einigen Branchen einen harten Wettbewerb oder einen transparenten Wettbewerb, das muss man sich anschauen. Wichtig ist da auch immer aber, dass man Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Häufig ist dann so, oder der Vertrieb hat häufig dann die Situation, dass man mit irgendjemand anderen verglichen wird. Das ist aber gar nicht das Gleiche. Da muss der Vertrieb natürlich dann erklären, ja, schön, der andere ist billiger, aber wir haben 1, 2, 3 und deswegen ist das völlig in Ordnung, dass wir einen anderen Preispunkt haben. Und das dritte ist die Zahlungsbereitschaft des Kunden. Das kann man im B2C-Bereich, im Endkundenbereich tatsächlich durch großzahlige Studien schon sehr gut auch berechnen. Ich habe mal ein Projekt für HelloFresh gemacht in einer sehr, sehr frühen Phase, mir sehr viele Kunden befragt und dann kann man schon durch einige Methoden, Conjoint-Methode ist eine, schon relativ genau herausfinden, wie die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist und auch so, wie so eine Preisabsatzfunktion fast brechen und dann sagen, okay, wenn wir da legen, werden wir wahrscheinlich und wenn wir da ein bisschen teurer werden, oh, werden wir viele verlieren. Im B2B-Bereich ist das natürlich sehr schwierig möglich. Du kannst jetzt nicht irgendwie 1000 Kunden befragen und das ist relativ unwahrscheinlich. Und da um auf die Preishöhe zu kommen, gibt es dann aus meiner Sicht immer so einen Multi-Method-Ansatz, dass man sagt, okay, wir gucken uns den Wettbewerb an, wir machen mal ein paar Tests, wir probieren es einfach mal aus, wir sprechen mit Experten und dann zu den internen Experten gehört auch immer der Vertrieb, dass wir sagen so, Freunde, jetzt lass uns mal hier mal ehrlich sagen, wo wir preislich stehen. Und da gibt es sehr einfache Methoden. Also eine Methode, die ich immer ganz gerne mag, ist die Van Westendorp-Methode. Das wäre jetzt mal Beispiel, jetzt mal drehe ich mal rum, Frage an dich. Was wäre so ein Mittagsmenü hier in der Stadt, wo du sagst, ist ein fairer Preis?
Ja, sagen wir mal so, ja, 13, 14 Euro.
Teuer, aber du würdest noch kaufen?
20.
Zu teuer und du würdest nicht mehr kaufen?
Auf Dauer wahrscheinlich so 30.
Billig und du würdest die Qualität hinterfragen?
Unter 10, ja, einstellig.
Genau, und das sind so 4 einfache Fragen, die du dann schon auch im Team dann mal machen kannst. Ne? Dass man sagt, wir haben jetzt hier unsere neue Software oder wir haben unser Training oder unsere Beratertage, Stunden, Minuten. Da kriegt man ein Gewissensgefühl für die Preishöhe.
Ja, das ist ganz wichtig, dieses Gefühl für den Preis. Ja, ich meine, viele werden jetzt auch vielleicht sagen, ja, man kann nicht alles einem Gefühl überlassen. Das ist auch vollkommen richtig. Deswegen gibt es ja auch ganz klare Kriterien. Allerdings die Preiswahrnehmung ist ja immer eine Gefühlssache. Wir nehmen einen Preis emotional wahr. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass der Verkäufer ein Gefühl dafür bekommt. Und im B2B ist das nicht so ganz einfach, finde ich. Und deswegen baut man diese Buyer-Personas, ja, die zusammen in einem Buying-Center sitzen, also in einem Käufergremium. Das sind verschiedene Käufertypen, ja, und die sind alle unterschiedlich. Also ähnlich wie man das so aus einem Roman kennt oder aus dem Theater. Das sind quasi Menschen mit Eigenschaften, die wir annehmen, dass sie haben. Ich meine, wenn wir schon viel verkauft haben, dann wird diese Buyer-Persona immer konkreter, ja, und wir wissen, ah, okay, die sehen so und so aus und immer in dem Alter, haben die in die Vorlieben und die Probleme. Aber das ist super wichtig, damit wir uns das vorstellen können und auch uns überlegen können, ja, nimmt so eine Person diesen Preis auch an? Und die Buyer-Persona ist auch so wichtig, weil ich mich dann auch davon selber lösen kann. Denn ich bin vielleicht nicht derjenige, der Anlagen kauft oder Investitionsgüter oder sonst was. Und ich kann vielleicht sogar als Verkäufer, weil es selbst so weit weg von mir selbst ist, dass ich das kaufen würde, da vielleicht auch gar nicht so richtig reinversetzen. Deswegen brauche ich sozusagen diese andere Person, in die ich mich hineinversetzen kann, damit ich dann auch in den anderen Schuhen desjenigen stehen kann, ja, und nicht in meinen eigenen. Und da gibt es zum Beispiel ein tolles Beispiel auch in deinem Seminar über ein B2C-Produkt jetzt wieder, aber trotzdem, das eigentlich gut zeigt, dass die persönliche Zahlungsbereitschaft nicht immer im Einklang mit der Zahlungsbereitschaft meiner Zielgruppe ist. Und dieses Produkt, das fandst du witzig, da hast du es irgendwann aus deinem Trolley halt herausgezäubert, das war der Spaghetti-Tester.
Spaghetti-Tester ist ein lustiges Produkt. Alle kennen dieses gravierende Problem. Man versucht zu gucken, ob die Spaghetti al dente ist und man geht mit der Gabel rein und es rutscht runter und es gibt einen Anbieter, der ein sehr schönes Produkt gebaut hat, wo man dann da reingreift und dann schön die Spaghetti rausholen kann. Und da ist genau dann die Frage, ne? Was kostet das Ding? Gibt es ein Wettbewerbsprodukt? Was ist die Zahlungsbereitschaft des Kunden? Und diese kleine Zielgruppe zahlt halt 50 Euro für dieses Ding, was eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, auch niemand braucht, aber diese Zielgruppe hat halt diese Zahlungsbereitschaft und dann ist es auch okay, dass man diesen Preis nimmt. Da macht es keinen Sinn, irgendwie eine kleine Umfrage zu machen und dann hat man einen Durchschnittswert von 12 Euro oder 5 Euro. Ich frage das immer meine Studierenden und dann sagen die, ajo, 3 Euro würde ich zahlen, 5 Euro. Die Zielgruppe. Und die Zielgruppe will halt ist bereit, 50 Euro zu bezahlen und dann sollte man diesen Wert, der quasi Nutzen auf der anderen Seite generiert, dann tatsächlich auch abfragen.
Das Schöne im Business-to-Business ist es ja, dass wir ja nicht genau an eine Zielgruppe verkaufen müssen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben Buyer-Personas. Also wir müssen nicht genau diese eine Person treffen, sondern wir haben verschiedene. Ja? Und da ist zum Beispiel das Beispiel des Spaghetti-Testers. Das gibt halt eben quasi eine Zielgruppe. Und das sind, mit Verlaub gesagt, nicht deines Studierenden, ja, die sind strategisch nicht die Zielgruppe dieses Produktes, sonst würde es auch keine 50 Euro kosten. Wir können deswegen im B2B mit mehreren Zielgruppen arbeiten. Aber wie schafft man das Pricing gerade dann, wenn es mehrere Zielgruppen gibt? Also wie setze ich es an, wenn die Höhe, ja, die Preishöhe sehr unterschiedlich ist?
Naja, vielleicht kann ich auch mir einfach mein Produktportfolio anschauen und sage, wir haben unterschiedliche Produkte oder unterschiedliche Dienstleistungen, die für unterschiedliche Zielgruppen sind. Das ist jetzt unser Service für kleine und mittelständische Unternehmen. Bis zu 10 Mitarbeiter können Sie das kaufen. Für die Mittelständler haben wir das Produkt und das dritte ist für die Großkonzerne. Und so kriegt man halt auch die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften gut unter einen Hut. Das heißt, du musst an der Preishöhe gar nichts ändern, sondern du schneidest deine Produkte so, dass du auch die Zahlungsbereitschaft abschöpfst.
Okay, Frank, du hast jetzt ja drei Dimensionen genannt: Kosten, Wettbewerb, Zahlungsbereitschaft. Wie setzt man das jetzt in einem Unternehmen an, das sehr hoch innovative Produkte anbietet? Wie macht man da genau sein Pricing? Geht es auch mit diesen drei Dimensionen? Weil nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel eines Unternehmens, das wir beide unterstützen. Und ich hoffe auch, dass die Vertriebsmannschaft dieses Unternehmens ich bald jetzt hier auch im Podcast begrüßen darf, nämlich das Unternehmen Seawater Cubes in Saarbrücken. Eine Fischzuchtanlage für Meeresfisch, die fernab des Meeres betrieben werden kann, also regional und lokal. Und der Fisch kommt dann nicht mehr aus, was weiß ich, Zypern, wurde nicht in schwimmenden Tötungsfabriken mit Schleppnetzen gefangen, wurde nicht nach China zum Filetieren geschickt und danach nach Bulgarien zur Verpackung, nur damit er dann nach Frankfurt geflogen wird und dann überregional in die Restaurants nach Deutschland kommt. Ja, ist übrigens a true story, ist jetzt kein, nicht einfach so eine erfundene Geschichte. Tatsächlich passiert das mit Fisch, ja. Sondern nein, hier hast du Seawater Cubes, hier hast du ein innovatives Produkt, wo du Meeresfisch fernab der Meere herbekommst. Und zwar das lokal von, ja, wahrscheinlich 30 Kilometer zum Verbraucher kommt, ja. Das ist der Weg. So, und das ist natürlich jetzt eine absolute Neuheit, ja. Es ist nicht vergleichbar mit irgendetwas anderem. Wie macht man das Pricing für so ein Unternehmen?
Sicherlich sollte man im ersten Schritt schon versuchen, ob man diese drei Anker irgendwo findet. Also natürlich hat auch Seawater Cube irgendeine Art von Kostenstruktur. Aber man sollte sich dann, da man halt diesen Vergleich auch nicht hat, nicht zu sehr an dieser Kostenstruktur festhalten. Also wenn du Reifenhersteller bist und da liegen halt 20 unterschiedliche Reifen, da kannst du den Wettbewerb nicht so ausblenden oder deine Kosten. Aber hier ist es wichtig zu wissen, aber dann kannst du dich davon auch lösen. Wettbewerb haben wir eigentlich keinen. Beziehungsweise es gibt einen Wettbewerb, der aber eine ganz andere Qualität liefert. In dem Fall von Seawater Cube sind das andere Zuchtmethoden im Meer, die man aber fairerweise nicht vergleichen kann. Und dann bist du bei dem Zahlungsbereitschaftsthema. Und das ist dann tatsächlich eine Herausforderung, diese Preishöhe herauszufinden. Und da ist es tatsächlich testen, prüfen, mit den Vertrieblern sprechen, die Erfahrungen teilen und dann tatsächlich einen Preispunkt finden und dann auch eine ganz klare Argumentationskette sich überlegen, warum das so ist, dass man halt sagt, Sie haben den Vorteil A, das Risiko, was Sie haben, ist hier viel geringer. Stellen Sie mal vor, die Lieferkette wird unterbrochen. Das passt jetzt nicht mehr auf das Seawater-Beispiel, aber ne, Sie haben die und die Leistung. Stellen Sie mal vor, das klappt nicht. Ihre Produktion bleibt einen Tag still. Das hat die und die Folgekosten, dass man schon versucht, es möglichst griffig in Zahlen zu kriegen. Und das können dann auch so um die Ecke gedachte Themen sein, dass man sagt, guck mal hier, wenn das und das und dann haben wir das Problem und dann können wir hier, dann kann dieses Risiko dann entstehen. Aber da ist für mich immer ganz wichtig, den Vertrieb mit einzubinden, weil sie den Kundenkontakt haben, sie kennen die Branche, sie kennen die Zahlungsbereitschaften und deswegen sollte der Vertrieb da auf jeden Fall integriert sein.
Gut, dass du das Thema nochmal den inneren Experten, also die Vertriebsmitarbeitenden ansprichst. Wir sehen in unseren Projekten da leider immer viel zu selten Vertriebsmitarbeitende, die irgendeine Mitsprache bezüglich des Preises haben. Ja? Sie haben keine Preishoheit. Die liegt meistens beim Management, ja, also auch noch nicht mal bei der Vertriebsleitung, sondern wirklich so beim Top-Management. Und die Preiskompetenz der Vertriebsmitarbeitenden, ja, die liegt vielleicht nur bei einer Sache, nämlich bei Rabatt oder bei Discount. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, woher kommt das? Ja? Ich erlebe selbst, und das ist vielleicht so eine Theorie, viele Sales-Mitarbeitenden, die sagen, ja, unser Produkt ist zu teuer. Wenn unser Produkt günstiger wäre, da würde ich mehr mitverkaufen, etc. Meinst du, Frank, dass das vielleicht einer der Gründe ist, warum man Sales-Mitarbeitenden nicht diese Preiskompetenz gibt, was eigentlich total Sinn machen würde, ja, weil man vielleicht Angst hat, dass Vertriebsmitarbeitende den Preis zu sehr senken und diese den Preisschutz, ja, die Price Protection einfach nicht durchhalten können?
Gibt es mehrere Dimensionen bei der Antwort. Also Dimension Nummer eins ist, das habe ich auch in ein, zwei Studien herausgefunden, wenn du Vertriebsmitarbeiter bist und natürlich du mit Einkäufern auf der anderen Seite sprichst, teilweise sogar sehr, sehr guten, geschulten Einkäufern, hörst du natürlich den ganzen Tag, dass ihr zu teuer seid. Aber das ist deren Job, deswegen machen die das. Und dann gibt es tatsächlich auch diesen Effekt, dass langfristig der Vertriebsmitarbeiter das übernimmt und denkt, ey, ich höre das ja jeden Tag, also dann gibt es das zweite Szenario, dass der Vertriebsmitarbeiter beim Vergütungssystem, wenn er rein nach dem Umsatz vergütet ist und nicht nach der Profitabilität oder der Preisverschätzung, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Bonussystem aufzubauen, dann hat er natürlich schon ein Eigeninteresse zu sagen, ey, ich will hier viel verkaufen, ob man jetzt 5% mehr oder weniger verkaufen, ist mir relativ egal, ich will über Menge gehen, weil ich dann meinen Mengenbonus, wonach sich mein Gehalt berechnet, gewinne. Das heißt, das ist dann so ein bisschen so ein Selbstschutzthema. Im dritten Bereich ist es natürlich dann auch immer eine einfache Erklärung, warum man nicht verkauft hat. Ne, dass man sagt, naja, vielleicht habe ich auch den Wert des Produkts nicht gut verkauft gekriegt oder ich habe nicht genau verstanden, wofür mein Produkt da ist. Vielleicht habe ich auch im Buying Center mit der falschen Person gesprochen. Dieses Thema, es lag am Preis, ist natürlich auch immer eine relativ einfache Ausrede. Dann haben wir den zweiten Schritt zu dem Thema Rabatte. Natürlich, ein Vertriebsmitarbeiter gibt immer gerne Rabatte. Was auch okay ist, wenn es dafür eine Gegenleistung gibt. Also sehr gerne Rabatte geben, wenn du dann einen längeren Vertrag hast, eine längere Vertragslaufzeit, wenn du mehr verkaufst oder ein breiteres Produktportfolio. Im Telco-Bereich früher war immer diese Nummer der RGUs, wenn du halt mehrere Artikel verkaufst, dann kann man einen Rabatt geben, weil dann ist auch die Bindung stärker. Umso mehr du von einem Anbieter hast, umso unwahrscheinlicher wirst du, dass du den wieder verlässt. Und da hast du natürlich schon auch dann den Vertrieb, dass das so ein bisschen vermischt wird zwischen Listenpreis und Rabatte. Aber aus meiner Sicht sollte man den Vertrieb damit auf jeden Fall integrieren, vor allem im B2B-Bereich, weil sie halt die Kunden kennen.
Du sagtest ja, Frank, dass du ein großer Freund von so Preisdifferenzierungen bist. Also Preis nach unterschiedlichen Zielgruppen, Regionen, Situationen. Und danach kann man unterschiedliche Preisstrukturen dann auch entwickeln. Jetzt kommt natürlich immer und wirklich immer die Frage von möglichen Kunden, wenn man dieses Fass aufmacht, die ja wahrscheinlich ängstliche Frage, wie kommuniziere ich das denn?
Gibt es immer so zwei Perspektiven da drauf. Du kommunizierst es sogar nach außen und sagst, ihr zahlt unterschiedliche Preise. Klar, du bist klein, du bist groß, du hast mehr Mitarbeiter, du hast mehr Zugänge. Du kannst es aber auch, wenn du in die Verhandlung gehst, auch überlegen, ob du das halt nicht kommunizierst. Dass du genauso eine Checkliste, so eine Preistreiberlogik im Kopf hast und einem Unternehmen sprechen und würde sehen, okay, die haben jetzt alle Apples. Also das heißt, ne, das ist schon, haben schon ein bisschen höhere Zahlungsbereitschaft. Sie sitzen in München, Stuttgart, Zürich. Sie haben wirklich Zeitdruck sich gemeldet. Sie haben vielleicht schon mal mit einem Wettbewerber zusammengearbeitet. Uns war das immer oder ist immer noch, wenn du mal mit McKinsey zusammengearbeitet hast oder Boston Consulting Group, bist du halt hohe Tagessätze gewöhnt. Dann vielleicht wurdest du sogar noch empfohlen, wenn Dings dich empfiehlt, und dann kannst du die Preise einfach ein bisschen hochsetzen. Und wenn du sagst, naja, die sind eigentlich alle ganz schlau da, das ist ein Startup, die haben nicht so viel Geld, die haben aber 2-3 Leute, ich glaube, die können auch Pricing. Da hast du das Selbermachrisiko, das heißt, vielleicht machen sie es doch selber, oder vielleicht reicht für die reicht auch eine einfache Excel-Tabelle. Und dann musst du halt gucken, dass du dann Preise differenzierst oder sagst, vielleicht ist das dann auch nicht mein Kunde. Das musst du dann auch sagen. Ne? Dann sagen, okay, tut mir leid, ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Ich habe ein Produkt, was einfach nicht ihren Anforderungen entspricht. Dann ist das auch okay. Oder du gehst dann halt bei deinen Preisen runter und anhand dieser Preistreiber differenzierst du dann auch deine Preise.
Ja, eine Sache, die ich gerne mit dir diskutieren möchte, ist, was ich immer mehr gerade in der Dienstleistung sehe. Und das sind die Pay-What-You-Want-Modelle. Ja, also einfaches Beispiel, das hatte ich, glaube ich, das erste Mal so 2015, 2016 erlebt, als ich in einer Kneipe war und mir keine Rechnung gegeben worden ist, sondern gesagt worden ist, hier ist ein Hut, gib das Geld, was du denkst, was der Abend dir wert war. Und ich war dann erstmal total, hä, wie? Also es wurde nicht nach Bier abgerechnet, sondern es wurde quasi nach dem Abend abgerechnet und du konntest dort reinsetzen, was du wolltest. Du konntest 1 Euro reingeben, du konntest aber auch 100 Euro reingeben, vollkommen egal. Du musstest irgendetwas geben, aber eben nicht nach der Bedingung des Betreibers, sondern nach deiner eigenen Bedingung. Wie stehst du dazu?
Finde ich einen spannenden Ansatz. Und in der Theorie wärst du dann halt genau bei unseren 3 Preisankern, bist du halt bei der Zahlungsbereitschaft des Kunden und der zahlt halt genau das, was er bereit ist zu zahlen. Grundsätzlich finde ich es eine sehr gute Idee. Es gibt, vor allem bei Dienstleistungen ist das, glaube ich, sehr gut. Also bei Museen würde ich das immer empfehlen, dass es, sagen wir mal, den vielleicht 3, 4, 5 Tage mit festen Preispunkten ist, aber dann gibt's die 2 Tage Pay What You Want. Und da hast du halt den großen Vorteil, sagen wir mal, das Museum kostet mal 20 Euro Eintritt. Und es gibt eine Zielgruppe, die kann sich halt 20 Euro Eintritt nicht leisten. Und dann könntest du die Option machen und sagen, Dinstars kostet nur 5 Euro. Dadurch machst du diesen Referenzpreis so ein bisschen kaputt und alle anderen Leute gucken dann auf die Preistafel und sagen, Mist, jetzt immer Donnerstag da, im Dienstag hätten wir 5 bezahlt, 20 Euro ist aber viel Geld. Und wenn du dann sagst, ja, Dienstag ist pay what you want, machst du diesen Preisanker nicht kaputt oder diesen Referenzpreis nicht kaputt und schaffst es dann sicherlich, dass da einige wirklich dann halt sagen, boah, ich will so gerne ins Museum gehen, ich habe aber nur 5 Euro, dann ist es okay. Der wäre sonst nicht gekommen. Und die anderen werden vielleicht normal zahlen und du wirst vielleicht, wie du beschrieben hast, vielleicht sogar eine Gruppe haben, die sagen, ey, das wäre ja mega, 30 Euro. Wenn du mal einen niedrigen Preispunkt gesetzt hast, kommst du von dem halt relativ schwierig wieder weg. Na, das heißt, du hast, der Kunde lernt, ist es für diesen Preis möglich? Ja, du kannst die Preise in der aktuell natürlich schon erhöhen, aber vielleicht 10%, aber du kannst nicht einen ganz neuen Preisanker setzen. Und wenn du von beim Pay What You Want, kannst du ganz, ganz unterschiedliche Preisanker setzen. Es gibt so einige Branchen, die Sachen verschenkt haben. Ne? Online-Angebot von Zeitungen wurde über Jahre lang, kannst du auch umsonst online lesen. Und jetzt dafür einen Preis zu setzen, ist sehr, sehr schwierig, weil die Zahlungsbereitschaft nicht da. Der Kunde hat ja gelernt, dass es umsonst möglich ist.
Ich finde es halt sehr interessant, wenn du mit Leuten arbeitest, mit Menschen. Ja, da ist, glaube ich, dieses Pay-What-You-Want-Modell besonders gut. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn man mich jetzt fragt, ja, wenn ich jetzt irgendeine Software haben möchte von, keine Ahnung, von Google, ja, Google gibt mir so eine Business Suite, ja, und da kann ich halt mein Dokumentenmanagement mitmachen und dann fragt mich Google, was ist dir das denn wert? Ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich den Regler, wenn es dann Regler wahrscheinlich gäbe, so weit runterdrehen, dass es auf dem geringsten Betrag halt landet. Warum? Weil ich niemanden von Google kenne und weil ich jetzt Google vielleicht auch nicht irgendwie besonders so wertschätze, so persönlich wertschätze, also Gottes Willen, das ist ein gutes Unternehmen, ja, aber ich habe da keine besonderen Credits drin oder ich habe da keine besondere Beziehung zu Google, ja, und dementsprechend wäre das mir egal. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, mit Menschen arbeite, und das ist ja der Dienstleistung sehr, sehr oft der Fall, dass wir immer in diesem konkreten Bedarf sind und einen konkreten Austausch mit Menschen sind, dann wird es auch plötzlich interessant, ja, weil durch diese Beziehung die Wertigkeit eine ganz andere ist und ich auch die Wertigkeit ganz anders bemessen kann als Kunde und vielleicht auch einfach ein intrinsisches Interesse habe, meinen Lieferanten, meinen Dienstleister gut zu bezahlen. Weil wenn der gut bezahlt ist, dann macht der halt gute Arbeit. Wenn ich eh weiß, die machen gute Arbeit, dann möchte ich das auch möglicherweise auch richtig honorieren, damit sie weiterhin gute Arbeit machen. Also da finde ich das Thema besonders interessant.
Finde ich gut, in gewissen Bereichen, wenn du natürlich in Branchen bist, Lebensmitteleinzelhandel mit einer Umsatzrentabilität von vielleicht 1%, ist das natürlich schon sehr risikoreich. wo man dann wirklich sagt, oh, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Oder das Weinrestaurant, ne, dass wenn du dann irgendwelche Weine für 40 Euro dann verzehrst und am Schluss die Jungs sagen, naja, komm, Kölsch wäre besser gewesen, das ist mir nur 5 Euro wert. Muss natürlich ein bisschen auf deine Kostenstruktur achten, aber grundsätzlich finde ich das eine sehr, sehr gute Idee.
Zu guter Letzt möchte ich gerne noch mit dir über das Thema Rabatte sprechen. Und ich glaube, das interessiert viele Hörerinnen und Hörer, weil ja viele falsche Rabatte gegeben werden. Ja, und mit falsch meine ich gar nicht mal so die Summe, ja, also wie viel, ja, das wird auch oftmals viel zu viel gemacht, aber vor allem das Wie. Ja, also wie ich Rabatte mache oder wie ich rabattiere. Hast du da einen Tipp oder einen Ratschlag an die Hörerinnen und Hörer?
Wenn man Rabatte gibt, immer eine Gegenleistung. Und wenn es nur das, darf ich sie als Referenz verwenden, wenn ich mal einen Kunden habe. Weil wenn der sagt, Brito, kannst du mir nicht noch einen Rabatt von 15% geben? Und du sagst direkt, ja klar. Dann habe ich das Gefühl, Mist, hätte ich lieber mal 20 gesagt. Sondern 15, also 15 kann ich Ihnen nicht geben, ich kann Ihnen aber 10 geben, aber dann müssen Sie eine längere Vertragslaufzeit machen, müssen hier das noch machen und bitte als Referenz und wir machen mit Ihnen noch eine Story für unsere Homepage. Dann kann ich Ihnen 8,4% geben. Gerne immer mit spitzgerechneten Preisen rechnen, nicht platt 10%, sondern 8,4% kann ich Ihnen noch geben. Und dann denkt der andere, okay, vielleicht machen wir, ja, anscheinend die höhere Autorität, dann idealerweise holst du noch einen Taschenrechner raus. Der Taschenrechner sagt übrigens auch 8,4%. Okay, wenn der Taschenrechner das sagt, dann ist das gut. Also das würde ich, Rabatte immer Gegenleistungsprinzip.
Vielen, vielen Dank, Frank. Wie findet man dich?
Genau, erstmal natürlich Professor an der HTW Saar, genau, ansonsten sicherlich in den digitalen Medien. Ich glaube, LinkedIn ist mein erster Kanal, also deswegen, ich freue mich, wenn Hörer gerne mich adden bei LinkedIn und wenn sie Fragen haben, gerne einfach mal eine E-Mail schreiben, freue ich mich und trete dann gerne in den Dialog.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Tschüss.
Ciao.